Herzlich willkommen zu Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Im Gespräch mit mir erzählen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung. Mein Name ist Fabio Kratzmeier und ich bin Redakteur für Forschungskommunikation an der Uni Mannheim. In der heutigen Folge sprechen wir über Diskriminierung. Unser heutiger Gast, Juno-Professor Wladislav Mill, fokussiert sich in seiner Forschung vor allem auf antisoziales Verhalten und untersucht etwa, wie dieses Verhalten wirtschaftliche Entscheidungen beeinflusst. Seit 2018 ist Herr Mill Juniorprofessor für Verhaltensökonomik an der Universität Mannheim. In dieser Folge reden wir zu Beginn vor allem über seine Studie zur Diskriminierung in beruflichen Netzwerken, welche er anhand von LinkedIn untersucht hat. Den Link zur Studie findet ihr in den Shownotes. Eine Info noch vorab. In der Folge geht es unter anderem um Rassismus und Diskriminierung von schwarzen Menschen. Diese Bezeichnung der untersuchten Gruppe haben wir aus der Studie von Professor Mill übernommen. Wenn euch das Thema belastet, könnt ihr diese Folge einfach überspringen. Viel Spaß mit der Folge. Hallo Herr Mill, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ich würde direkt zum Anfang einfach mal einsteigen mit der Frage, zu welchem Thema forschen Sie gerade?
Also ich forsche aktuell und auch schon seit längerer Zeit zur Frage von Diskriminierung. Also jetzt insbesondere haben wir kürzlich ein Papier publiziert, das befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern Diskriminierung beim Zugang zu beruflichen Netzwerken quasi schadet, und aktuell forsche ich so ein bisschen breiter noch zur Diskriminierung im Allgemeinen.
Und Sie sind ja Ökonom. Wie kann man denn Diskriminierung aus ökonomischer Sicht definieren?
Also ich glaube nicht, dass die ökonomische Perspektive da groß eine andere ist als in anderen Wissenschaften. Ich meine, ich würde definieren, dass eine Handlung dann diskriminierend ist, wenn eine Person benachteiligt wird aufgrund von in Anführungsstrichen irrelevanten Faktoren für diese Situation. Also wenn Leute zum Beispiel aufgrund von ihrer Hautfarbe, Geschlecht, Alter oder sexueller Orientierung zum Beispiel schlechter behandelt werden beim Zugang zu Arbeitsnetzwerken oder bei, wenn die sich bewerben, das sind ja alles Faktoren, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Und dann kann man das eben interpretieren als Diskriminierung.
Sie haben ja gerade die Studie erwähnt von Ihnen, bei der Menschen mit dunklerer Hautfarbe beim Zugang zu beruflichen Netzwerken benachteiligt sind, aber gleichzeitig innerhalb von diesem Netzwerk gleich behandelt werden. Haben Sie vielleicht Vorschläge oder Ideen, wie Unternehmen oder welche Maßnahmen Unternehmen ergreifen können, um irgendwie den Zugang zu solchen Netzwerken besser oder gerechter zu gestalten?
Also ich glaube, eine der Kerneinsichten, die ich in diesem Papier sehe, ist eben, dass es sehr schwierig ist, Zugang zum Netzwerk zu bekommen. Aber sobald man eben den Zugang hat, dann scheint es sich zumindest in unserer Studie so zu zeigen, dass die Leute nicht mehr diskriminiert werden. Und was wir eben daraus ableiten, ist, dass es eben sehr wichtig ist, diesen Zugang zu ermöglichen. Jetzt insbesondere bei Netzwerken muss man einfach alles machen, damit die Leute eher reinkommen. Also ich meine, bei Bewerbungen zum Beispiel wird ja in den USA zum Beispiel typischerweise darauf geachtet, dass keine Bilder von Leuten in Bewerbungen dabei sind. Das ist jetzt in Deutschland zum Beispiel anders. Das kann man jetzt bei beruflichen Netzwerken nicht so wirklich machen, weil ich meine, das Gesicht ist, woran man die Person wiedererkennt. Aber was man machen könnte, ist eben alle Möglichkeiten auszunutzen, damit diese Leute in die Netzwerke reinkommen. Also Networking-Events, insgesamt bei Forschung gibt es das ja regelmäßig. Mentoring-Programme können helfen. Und eine Sache, für die ich persönlich brenne und auch wirklich denke, dass es sehr sinnvoll sind, Random Lunches. Also wenn Leute einfach zufällig zusammengeworfen werden und zusammen essen. Also bei Konferenzen kann man sich das so gut vorstellen, dass einfach Leute unterschiedliche Bändchen bekommen und dann müssen die entsprechenden Leute treffen zum Mittagessen. Aber auch unter Unternehmen gibt es das. Und ich weiß auch, dass einige Unis das so machen, dass man einfach zufällig mit anderen Kollegen an spezifischen Tagen zum Mittagessen geht. Und das ist halt einfach eine super gute Möglichkeit, erstens andere kennenzulernen und zweitens für Leute, die vielleicht eben keinen Zugang zu Netzwerken sonst bekommen würden, weil sie weder wissen, wen sie ansprechen sollen, weil sie nicht die nötigen Vornetzwerke schon hätten oder einfach, weil sie in der falschen Region aufgewachsen sind, die hätten dann die Möglichkeit, quasi eher in so ein Netzwerk reinzukommen. Also ich glaube, persönlich, Random Lunches ist super.
Das klingt nach einer sehr, sehr coolen Idee. Diskriminierung wird ja meistens so als ein gesellschaftliches Problem gesehen oder als gesellschaftliche Herausforderung. Warum ist es denn auch wichtig, das vielleicht auch als wirtschaftliches Phänomen zu untersuchen?
Also ich glaube, meine Konzeption von was VWL oder Ökonomie macht, beinhaltet natürlich die gesellschaftliche Komponente. Also für mich persönlich ist ja VWL ohnehin, wie man die Gesellschaft strukturieren kann und sollte, so damit wir den Gesamtnutzen maximieren. Und damit hat es quasi die gesellschaftliche Komponente. Ich meine, darüber hinaus natürlich kann man auch ein bisschen restriktivere Perspektive haben über, was die VW tun sollte. Man könnte sich zum Beispiel anschauen, quasi, wie kann man Arbeitsmärkte effizienter machen? Und wenn es quasi Menschen gibt, die diskriminiert werden und keinen Zugang haben zu Arbeitsmärkten, obwohl sie vielleicht produktiv sind, und jetzt kann man sich ja quasi auch an Deutschland denken, wo wir einfach Leute suchen, die arbeiten, und es gäbe entsprechend Leute, die arbeiten wollen, aber die nicht reinkommen aufgrund von Diskriminierung, dann kann man das halt eben optimieren. Und das würde halt wirtschaftlich Vorteile haben und natürlich gesellschaftlich auch. Also für mich ist da jetzt nicht unbedingt ein Widerspruch zwischen Gesellschaft und VWL, aber ich glaube, wenn man eine restriktive Perspektive darüber hat, was die VWL kann, auch dann ist es natürlich super wichtig, das zu erforschen.
Mhm. Diskriminierung ist ja an sich ein sehr breit gefasster Begriff. Mit was für Formen von Diskriminierung haben Sie denn so in der Studie am meisten irgendwie Erfahrungen gemacht?
Also es gibt natürlich sehr viele Arten von Diskriminierung. In der VWL, ich glaube, also die Formen sind in der VWL relativ ähnlich zu anderen Fächern. Wir haben leicht unterschiedliche Begriffe für die Arten von Diskriminierung. Ich glaube, die wichtigste Unterscheidung ist, ob es statistische Diskriminierung ist oder Taste-Based Discrimination. Also quasi Taste-Based Discrimination ist, wenn man Leute diskriminiert, weil man sie wirklich aufgrund der Hautfarbe oder dem Geschlecht oder so nicht mag oder einfach mit dieser Gruppe nichts zu tun haben möchte. Das ist wirklich der Taste, der Geschmack, den man hat, die Präferenz, die man hat. Statistical Discrimination hat nichts damit zu tun, dass man diesen Leuten was Schlechtes tun will, noch will man wirklich jemanden diskriminieren. Es hat nur damit zu tun, dass diese Leute statistisch einen Faktor haben, der relevant ist für die Entscheidung. Also sagen wir zum Beispiel Arbeitsmärkten. Wir wissen, dass schwarze Menschen in den USA in anderen Gegenden aufwachsen, zu anderen Schulen gehen, schlechteren Zugang haben zum Arbeitsmarkt, schlechteren Zugang haben zu guter Bildung und so. Und all das sind natürlich Faktoren, die aber wichtig sind bei einer Bewerbung. Und das heißt, wenn ein Unternehmen einen Namen sieht und daraus ableiten kann, dass die Person zum Beispiel schlechtere Bildung hat oder zur falschen Schule gegangen ist oder die falschen Faktoren gelernt hat, dann werden die Leute benachteiligt. Und ich meine, das gibt es in sehr vielen Faktoren. Also der Name alleine ist Aussage, also in den USA kann man das gut sehen, Namen sind sehr stark assoziiert mit Hautfarbe. Und zeitgleich sind diese Sachen assoziiert mit statistischen Faktoren, die relevant sind. Das heißt, wenn man Leute benachteiligt aufgrund von der Hautfarbe, hat das potenziell nichts damit zu tun, dass sie an sich schwarz sind, sondern dass sie vielleicht in eine falsche Schule gegangen sind oder zum Beispiel kriminell waren, weil das System halt sie benachteiligt hat. Das sind quasi so die zwei Arten. Und ich glaube, was wir in unserer Studie sehen, ich meine, die beiden Sachen auseinanderzuhalten, erklärt zwar, wieso Leute unterschiedliche Entscheidungen treffen, aber es ist dann empirisch, das auseinanderzunehmen, extrem schwierig. Man weiß ja nie genau, hat die Person jetzt einfach nur statistische Faktoren reingezogen, weil das ist immer sehr schwierig, diese gleichzuhalten. Und das ist, was wir versucht haben in unserer Studie. Wir haben versucht, so viel wie möglich gleichzuhalten zwischen in unserer Studie weißen und schwarzen Profilen. In Wahrheit waren die identisch, die beiden Profile. Einziger Unterschied war wirklich nur die Hautfarbe. Also wir haben sogar dieselben Bilder genommen, wir haben nur das Gesicht oder die Hautfarbe minimal variiert. Der Hintergrund, der Blickrichtung, alles andere war wirklich identisch. Und das sollte quasi wirklich Taste-Based rausziehen, aber das Problem ist ja trotzdem, Leute, und das haben wir dann auch gesehen in der Befragung, Leute glauben, dass schwarze Profile höhere Wahrscheinlichkeit haben, arbeitslos zu sein, weniger Einkommen haben in der Zukunft. Und das bedeutet, wenn diese Leute da nicht angenommen werden im Netzwerk, könnte einer der Gründe sein, dass die Leute dachten, gut, diese Person ist mir weniger wichtig, weniger wertvoll im Netzwerk, weil wieso nimmt man überhaupt Leute im LinkedIn oder anderen beruflichen Netzwerken auf? Genau, also ich denke, bei uns sehr wahrscheinlich statistische Diskriminierung, aber wir können natürlich nicht ausschließen, dass der Taste-Based dabei ist. Insgesamt ist das natürlich immer, wonach Wissenschaftler versuchen zu gehen, Taste-Based wirklich rauszubekommen. Und es ist wichtig zu unterscheiden, welche Art von Diskriminierung es ist. Also ich weiß, ich gehe jetzt wesentlich über die Frage hinaus, aber ich erzähle trotzdem.
Kein Problem.
Also Taste-Based Discrimination würde halt bedeuten, dass man ganz anders rangehen muss, um Diskriminierung zu beseitigen. Man müsste halt wirklich die Präferenzen von Leuten ändern. Da gäbe es zum Beispiel Ansätze, also es gibt so einige sehr coole Papiere, die zeigen, wenn man quasi Kontakt hat zu einer anderen Gruppe, zum Beispiel in den USA gehen ja die Leute oft in einen Dorm, also sind quasi in
Studentenwohnheimen
quasi miteinander zufällig zugeteilt. Wenn sie da in einem Zimmer sind mit einer schwarzen Person, sind sie danach weniger diskriminierend. Das heißt, so könnte man Taste-Based ändern. Statistical bedeutet, man muss einfach die Leute informieren oder vor allem also belief-based insbesondere, wenn Leute einfach glauben, die Gruppe ist benachteiligt oder hat irgendwelche schlechtere Outcomes oder glauben, dass zum Beispiel Schwarze schlechter performen werden auf dem Arbeitsmarkt, auch wenn das empirisch falsch wäre, dann müsste man halt diesen Belief beseitigen. Was wesentlich schwieriger zu beseitigen ist, sind eben diese statistischen Faktoren, weil die halt oft einhergehen mit quasi also systematischer Diskriminierung. Also so inhärent schwierig zu lösen, weil zum Beispiel weil Schwarze eben in anderen Gebieten wohnen. Das gibt eine mehr oder weniger eine Segregation. Schwarze geben zu anderen Schulen. Und das da zu lösen, das ist tatsächlich sehr schwierig.
Also es klingt dann auch eher nach einem systemischen Problem.
Genau, also ich meine, die wichtige Aufgabe, glaube ich, für Forschung ist, erstmal rauszubekommen, wo genau kommt Diskriminierung her, wo genau ist welche Art von Diskriminierung. Und dann kann man entsprechend auch Vorschläge liefern, wie man das lösen kann. Und wenn es eben so eine systemische Diskriminierung gibt, die es ja ohne Frage, glaube ich, gibt in den USA, stellt sich ja halt die Frage, wie genau löst man das? Und das ist dann potenziell sehr, sehr komplex.
Sie haben es schon so ein bisschen angerissen. Wie genau bauen Sie so Experimente auf? Weil es muss ja schon schwierig sein, so ein komplexes soziales Phänomen wie Diskriminierung irgendwie darzustellen oder realitätsnah abzubilden.
Also das ist nicht ohne allgemein. Ich glaube, der Ansatz, den ich verfolge und den auch viele andere verfolgen, sind so Audit-Studies. Ich glaube, standardmäßig hat es angefangen mit so Arbeitsmärkten, also zumindest in der VWL, dass man einfach an Unternehmen Lebensläufe geschickt hat und sich quasi für einen Job beworben hat. Und alles, was man variiert hat, war quasi die Hautfarbe der Person. Weil ja in den USA es nicht typisch ist, Bilder zu schicken, wurden oft quasi die Namen variiert. Aber es wurde da auch quasi wirklich in neuerer Forschung, also letztes Jahr und vorletztes Jahr quasi gezeigt, dass nur Namen benutzen ein bisschen schwierig ist, weil was man benutzt, sind Namen, die eindeutig erkennbar sind als weiß oder deutlich erkennbar sind als schwarz, was man quasi aus Zensusdaten hat. Aber das wiederum variiert sehr stark. Also Leute, die einen eindeutig schwarzen Namen wählen, sind halt trotzdem andere Leute, als die einen Namen nehmen, der Michael zum Beispiel ist ein Name, der gleich wahrscheinlich weiß und schwarz ist. Und sowas muss man halt dann rausziehen. Aber jedenfalls so Audit-Experiment, also quasi, wo man so tut, als ob man sich bewirbt und da steht quasi Fake-Profile zu bewerben, das wird häufig gemacht. Und das wird zum Beispiel gemacht im Arbeitskontext, das wird gemacht bei Dating-Profilen, das wird gemacht eben jetzt, was wir gemacht haben auf LinkedIn, das wird auch gemacht mit Kitas, also gab dieses Jahr eine Studie in Deutschland dazu. Genau, das ist quasi so der Ansatz, man tut so, als ob man dieser Menschen wäre und versucht, einfach zu schauen, wie Leute darauf reagieren. Das ist zumindest, wenn man explizit interessiert ist an Verhalten. Wenn man interessiert ist quasi so an Einstellungen, dann gibt es IIT, also Implicit Association Tests in der Psychologie, wo man quasi über wie schnell Leute Entscheidungen treffen und ein bisschen ablesen kann, wie die wahrscheinlich implizit, also indirekt über schwarze und weiße Menschen denken.
Mhm. Gibt es dann einen Unterschied zwischen Laborexperimenten und Feldstudien?
Also die Schwierigkeit natürlich bei Laborexperimenten ist, sobald die Leute erkennen, worum es geht, findet man nichts mehr. Mhm. Und das hat auch gute Gründe und ich glaube, die Leute wollen ja auch nicht explizit diskriminieren oder zumindest wollen die nicht. Also ich meine, das ist auch sehr schwierig, sich selber das zu rechtfertigen. Und im Feld sieht man das halt eindeutig mehr. Also in der Hinsicht kann man nicht notwendigerweise was ableiten aus dem Labor auf das Feld. Bei so Implicit Association schon eher und da scheint es auch ganz gut zu funktionieren, auch wenn der IIT eigene methodische Probleme hat. Ich glaube, Feldstudien sind einfach interessanter, weil die einen anderen Einblick geben. Die geben wirklich einen Einblick, wie die Leute faktisch Entscheidungen treffen. Da sieht man explizit, wie die Leute Entscheidungen treffen, weil diese Leute glauben, das ist ein echter Bewerber, zum Beispiel wenn es bei Unternehmen gibt. Und wenn man dann wirklich Diskriminierung sieht, also dass Schwarze systematisch weniger eingeladen werden, obwohl sie denselben CV haben, gut, dann ist das halt sehr schwierig, dagegen zu argumentieren, weil das ist halt so.
Sie haben ja jetzt gesagt, dass es quasi nicht nur persönliche, sondern auch systematische Herausforderungen gibt, für so wie Leute diskriminiert werden. Glauben Sie, dass dann überhaupt möglich ist, einen diskriminierungsfreien Arbeitsmarkt zu haben?
Also ich muss da ein bisschen mehr drüber nachdenken. Also grundsätzlich sehe ich nichts, was dagegen spreche. Konzeptionell kann man sich eine Welt vorstellen, wo das so wäre. Ich kann mir wiederum nicht so leicht vorstellen, wie man von der aktuellen Welt in so eine Idealwelt gehen würde. Und einer der Gründe ist eben, es könnte ja wirklich durchaus sein, dass wir irgendwann alle so weit kriegen würden, das ist wiederum eine Idealwelt, dass niemand Taste-Based Discrimination betreibt. Alle mögen sich gegenseitig, extrem und niemand diskriminiert irgendjemanden, würde niemand diskriminieren, aber diese systematischen Unterschiede zwischen Schwarzen und Weißen, die sich ja in den USA teilweise Jahrzehnte ziehen, weil zum Beispiel Schwarze weniger wahrscheinlich eine Wohnung, Haus haben, Eigentum besitzen, was wiederum sehr lange quasi geschichtliche Gründe hat und so. All diese Faktoren beeinflussen, wo sie, wie gesagt, wohnen, und die Gegend hat Einfluss, auf welche Schulen man gehen kann, und die Schule hat wieder Einfluss, auf welche Uni man geht, etc., etc. Das heißt quasi, es ist von der Geburt an sind Schwarze benachteiligt im Durchschnitt. Und das zu beseitigen, glaube ich, ist, also zu gerne in einer Welt, wo wirklich alle interessiert sind, das zu beseitigen, ist das systematisch extrem schwierig, weil man dann quasi sagen müsste, entweder Weiße ziehen in Gegenden, die eher von Schwarzen bewohnt werden, oder umgekehrt, und das wird sich mit der Zeit hoffentlich dann schon lösen, aber das könnte lange dauern.
Das glaube ich. Glauben Sie, dass es in Institutionen auch eine Verbindung geben könnte zwischen Machtmissbrauch und Diskriminierung?
Da muss ich mal drüber nachdenken. Also die Frage ist, gibt es eine Assoziation zwischen Diskriminierung und Machtmissbrauch?
Ja.
In Organisationen oder wo auch immer? Ja. Also man kann sich gut vorstellen, dass die beiden Sachen assoziiert sind. Man kann sich ebenfalls gut vorstellen, dass beides nicht der Fall ist. Also Leute können ja Machtmissbrauch, weil das quasi einfach Eigennutz ist. Und das hat nichts damit zu tun, dass man irgendjemanden benachteiligen will. Ich meine, oft ist halt Benachteiligung geht einher mit Bevorzugung von jemandem. Und wenn man Machtmissbrauch, dann halt für sich selber oder für die eigene Gruppe. Daher ist das nicht abwegig, dass das der Fall ist. Aber man kann sich auch sehr gut, also es gibt ja genug Situationen von Machtmissbrauch ohne Diskriminierung, und es gibt genug Fälle von Diskriminierung ohne notwendigerweise Machtmissbrauch. Deswegen, man kann sich gut vorstellen, dass die beiden zusammen einhergehen. Ich glaube, Leute, die wirklich Macht missbrauchen, also quasi so auf einer persönlichen Ebene, Leute, die Präferenz darüber haben, anderen zu schaden, sind wahrscheinlich auch die Leute, die auch eher eine Präferenz haben gegen andere Gruppen und daher diskriminierend sind. Aber das ist ehrlich gesagt eine offene empirische Frage, die ich so noch nicht beantworten kann. Vielleicht dann in 10 Jahren oder so, aber aktuell nicht.
Dann werde ich Sie dann nochmal fragen.
Gerne.
Kann Ihre Forschung vielleicht auch konkret politischen oder wirtschaftlichen EntscheidungsträgerInnen helfen, ihre quasi weniger zu diskriminieren?
Also ich würde denken, Forschung allgemein, ja. Meine Forschung möchte ich jetzt nicht so weit gehen, als zu glauben, dass das wirklich so relevant ist. Aber ich glaube, Forschung zur Diskriminierung ist extrem wichtig. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr gute Forschung, die wirklich Einfluss haben müsste auf Verhalten. Also zum Beispiel gibt es, wie ich gesagt habe, eine Studie in Deutschland, die zeigt, dass Kitas diskriminieren gegen Migranten bei der Annahme von Kita-Plätzen. Super wichtig, weil Migranten quasi damit einen schlechteren Zugang haben zum Arbeitsmarkt und so. Das heißt, das muss dringend angegangen werden. Es gibt massive Benachteiligung von schwarzen Menschen in den USA im Gerichtssaal oder von der Polizei. Ich meine, das weiß man auch. Auch da muss man quasi rangehen und versuchen, das zu lösen. Also Bails ist so ein Spezialding in den USA. Das ist ein massives Problem. Ich meine, für die Forschung sehr spannend, weil man das sehr gut untersuchen kann. Aber an sich ein massives Problem, das muss dringend gelöst werden. Ich glaube, meine Forschung zu beruflichen Netzwerken ist jetzt weniger eine Sache für Politiker und vielleicht mehr für Unternehmen. Vor allem für Unternehmen, die quasi Interesse daran haben, dass Leute besser verbunden sind. Da kann das vielleicht sinnvoll sein. Aber ich glaube, insgesamt die Forschung zur Diskriminierung gibt halt genug Einblicke. Einerseits, wo es Diskriminierung gibt, über Sachen, die wir vielleicht einfach nicht wussten. Und andererseits, wie man am effizientesten Diskriminierung bekämpfen kann. Aus der Perspektive denke ich auf jeden Fall, dass quasi diese spezifische Art von Forschung super wichtig sein kann.
Mhm. Genau, Sie sagen ja von sich, dass Sie quasi zu den dunklen Seiten des Menschen forschen. Was hat Sie vielleicht persönlich dazu motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ist ja jetzt kein, ich sag mal, tolles oder angenehmes Thema an sich.
Also ich glaube, persönlich finde ich das einfach nur spannend. Das hat jetzt nicht, dass ich irgendwas erlebt habe und dachte, so, jetzt muss ich dazu forschen. Ich glaube, warum ich das super spannend finde, ist, weil es relativ viel Forschung gibt zu quasi zum positiven, prosozialen Verhalten. Auch natürlich super wichtig. Aber eben diese, ich finde, es gibt irgendwie einen gewissen Kontrast, in dem einerseits beobachten wir sehr viel quasi kriminelles Verhalten und wirklich negative Machtmissbrauch etc. Die Forschung dazu, zumindest in der VWL, ist jetzt nicht riesig. In anderen Feldern schon viel mehr. Und irgendwie finde ich das halt spannend, quasi aus einfach ökonomischer Perspektive zu betrachten, wieso verhalten sich Leute quasi, also haben Leute überhaupt wirklich eine Präferenz, anderen zu schaden? Scheint so. Also so 10-20% der Bevölkerung scheinen so eine Präferenz zu haben. Wieso nutzen, also Leute, die eigentlich sich prosozial verhalten, wenn sie in die Position kommen, Macht zu haben und die Möglichkeit haben, andere quasi zu missbrauchen, tun das die Leute. Und ich in meiner eigenen Forschung habe gezeigt, ja, tun sie. Für mich damals extrem überraschend. Und dann kommen halt Faktoren wie Diskriminierung dazu oder kriminelles Verhalten. Alles Faktoren, die ich irgendwie jetzt extrem wichtig empfinde und die auch spannend sind zu betrachten, weil wenn man verstehen kann, wo das herkommt, wie das dazu kommt. Was sind die Faktoren, die dazu führen, dass Menschen vielleicht eine Präferenz haben, andere zu benachteiligen oder Macht zu haben oder Macht zu missbrauchen? Kann man potenziell als Gesellschaft dagegen vorgehen? Was ich schon denke, was die Gesellschaft Interesse drin haben müsste. Daher finde ich das spannend.
Wurden Sie schon mal während Ihrer Forschung irgendwie mit einem, ich will jetzt nicht sagen moralischen Dilemma konfrontiert, aber also kam es schon mal so, dass quasi eine ökonomisch effiziente Sache vielleicht konträr zu einem moralisch guten Verhalten steht?
Also das sind zwei sehr unterschiedliche Fragen. Ich beantworte einfach mal beide, aber ich formuliere mal beide um. Also ich glaube, die erste Frage war, gibt es oder gab es in meiner Forschung Sachen, wo ich zumindest ethische Entscheidungen machen musste? Antworte ich gleich, ja. Und die zweite ist quasi, kann ökonomisch effizientes Verhalten im Widerspruch zur Moral stehen? Also die erste Frage habe ich schon mal in der Forschung mit ethischen Dilemmen quasi umgehen müssen. Ich glaube, eindeutig. Ich glaube, das gilt für viel Forschung, wo man einfach Befragungen oder Feldexperimente durchführt. Also die Studie, die wir auf LinkedIn gemacht haben, ich sehe da jetzt nicht ethische Probleme bei das, was wir gemacht haben, aber wir mussten ethische Überlegungen natürlich anstellen. Also wenn wir so ein Feldexperiment durchführen und quasi so vortäuschen, als ob wir da Profile erzeugen und dann Menschen kontaktieren, kostet das natürlich die Menschen Zeit. Das ist noch viel stärker, wenn man sich wirklich bei Unternehmen bewirbt und wirklich sagt, okay, hier ist eine Stelle ausgeschrieben, ich bewerbe mich dafür. Wenn man im schlimmsten Fall viel zu gute Profile schreibt und dann diese ganzen Leute eingeladen werden und alle absagen und echte Bewerber bekommen keinen Job, das sind natürlich richtige Probleme. Die Unternehmen kostet das natürlich auch Geld. Und das kann auch andere Probleme führen, dass quasi dann die Mitarbeiter in der HR dazu entscheiden, vielleicht, wenn sie das Gefühl haben, das sind zu gute Leute oder irgendwie auffällige Leute, dass sie dann aussortieren. Und also in dieser Hinsicht kann Forschung natürlich negative Konsequenzen haben. Das sind alles Sachen, die sehr genau durchdacht werden müssen. Und deswegen haben wir auch eine Ethikkommission in der Uni und alle meine Forschung geht immer durch die Ethikkommission, weil wir wollen ja sicherstellen, dass wir ethisch handeln. Also wir müssen immer eine Abwägung machen, ist das, was wir erzeugen, wichtig genug und der Einsicht, die wir damit bekommen, potenziell wichtig genug und sind es die Kosten wert? Und zur zweiten Frage, hatte ich schon mal eine Situation, wo ich etwas hatte, wo ich dachte, das kann ökonomisch effizient sein, wäre aber im Widerspruch zur Moral. Ich finde, das ist schwierig zu beantworten in der Hinsicht, als meine Konzeption von ökonomisch effizient ist ja quasi eine utilitaristische. Das bedeutet etwas, was den Gesamtnutzen maximiert. Aber das ist ja schon eine eigene Ethik. Also wenn wir Handlungen finden würden, die den Gesamtnutzen maximiert, dann würde es ja einfach, dann wäre das die ethisch notwendige Handlung. Und daher finde ich, das ist mir gar nicht so offensichtlich, dass da je so ein Widerspruch sein könnte. Was natürlich sein kann, ist quasi, wenn man eine eingegrenzte Perspektive darüber hat, was ökonomisch effizient ist. Also es kann vielleicht effizient für ein Unternehmen so sein und das kann eindeutig gegen die Ethik gehen. Aber etwas, was für die Gesamtgesellschaft effizient wäre, kann eigentlich nicht so richtig im Widerspruch stehen, wenn man die richtige Konzeption hat von ökonomisch effizient. Wenn man wirklich nur eingeschränkt hat, irgendwie, das sollen möglichst viele Leute Gehalt bekommen oder so, dann ist wiederum anders. Aber das ist nicht die Perspektive, die, glaube ich, man haben sollte. Das ist jetzt eine normative Aussage.
Ich meine, so ein bekanntes Beispiel wäre ja, dass zum Beispiel eine Frau bei einer Bewerbung abgelehnt wird, weil sie ja potenziell Kinder bekommen könnte und dann ausfallen würde. Das wäre quasi aus Firmensicht, wäre es ja quasi effizienter, dann einen Mann einzustellen, der zumindest kein Kind gebären muss. Aber natürlich wäre es dann moralisch verwerflich, nur eine Frau deswegen halt zu benachteiligen.
Eindeutig. Aber das ist genau die Sache, dass ich sage, das ist für ein Unternehmen effizient und das wird garantiert viele Situationen geben, wo Unternehmen mehr Gewinne Also mir ist nicht unbedingt klar, dass in diesem spezifischen Fall das tatsächlich gegeben ist, aber man könnte sich sowas vorstellen. Aber ich glaube, Gesamtgesellschaft, das, was die VWL eigentlich versucht, gesamtgesellschaftlich den Nutzen zu maximieren und nicht von einzelnen Unternehmen und einzelnen Akteuren, da finde ich es wesentlich schwieriger, mir so eine Situation zusammenzubauen. Wird es schon geben, gibt es auch. Ich meine, die ganze Diskussion zur, wie genau setzt man Utilitarismus auf und Details über quasi die philosophischen Details dahinter, das sind super spannend, gibt es auch viel Diskussion, aber das ist jetzt nicht, das würde ein bisschen zu weit führen wahrscheinlich.
Ich finde aber, Philosophie ist ein sehr guter Stichpunkt, denn Sie haben ja nicht nur Wirtschaftsmathematik studiert, sondern eben auch Philosophie, was vielleicht auf den ersten Blick eine sehr ungewöhnliche Kombination ist. Wie hat denn Ihre Ausbildung, die wirklich sehr interdisziplinär ist, so ein bisschen Ihre Herangehensweise vielleicht auch eben an Ihre Forschung oder an allgemein volkswirtschaftliche Fragen geprägt?
Also erstmal würde ich persönlich, ich sehe zwar, dass es viele Menschen gibt, ich würde denken, eine 50-50, die Hälfte glaubt, Mathe und Philosophie passt nicht zusammen und die andere Hälfte denkt, das passt doch super zusammen. Ich bin stattdessen eindeutig Zweiteres. Unter anderem, weil ich denke, Mathe zwingt einen dazu, sehr strukturiert über Sachen nachzudenken. Die Art von Philosophie, die ich mache oder die ich spannend finde, ebenfalls. Und inwiefern das quasi meine Forschung beeinflusst, ist, glaube ich, eigentlich vielseitig, weil, wie ich gesagt habe, meine Perspektive über die VWL ist einfach angewandte Ethik. Ich bin ganz klar Utilitarist. Ich glaube, die meisten Ökonomen sind es oder müssten es konzeptionell eigentlich auch sein, weil sonst ist es ein bisschen schwierig, logisch und strategisch darüber nachzudenken. Aber wenn man Utilitarist ist, dann versucht man halt, den Gesamtnutzen zu maximieren oder überlegt zumindest, welche Handlungen den Gesamtnutzen maximieren würden, und so ähnlich geht es dann in der VWL. Die VWL denkt dann noch spezifischer darüber nach und wir versuchen daraus zu verstehen, was beeinflusst den Nutzen und wie genau setzen wir überhaupt Nutzen auf und wie haben prosoziale oder antisoziale Präferenzen Einfluss auf anfänglichen Nutzen und wie bauen wir Institutionen, damit es den Nutzen maximiert, etc. etc. Und das sind die Perspektiven, die ich auch darüber habe. Ich glaube, ohne das Philosophiestudium hätte ich wahrscheinlich eine restriktivere Perspektive darüber, was VWL ist, dass wir dann viel mehr vielleicht Arbeitsmärkte und so immer noch, also ich meine, man kann sehr gut Forschung betreiben, ohne diese Perspektive zu haben. Ich glaube, das schadet überhaupt nicht. Aber ich finde es halt spannend, so drüber nachzudenken.
Was würden Sie denn vielleicht jungen Nachwuchsforschenden raten, die sich vielleicht auch mit so einem sensitiven Thema wie Diskriminierung beschäftigen wollen? Sagen Sie es nicht, machen Sie es nicht.
Nein. Also ich finde es gar nicht so leicht, eine gute Empfehlung abzuliefern. Erstens, weil ich quasi auch damit sagen müsste, dass ich nicht zu einem jungen Wissenschaftlern gehöre. Und andererseits, dass es quasi jetzt was spezifisch Problematisches gibt, wenn man ein Thema wie Diskriminierung erforscht. Also natürlich muss man halt die Perspektive einnehmen, dass es um eine Gruppe geht, die benachteiligt wird und damit entsprechend sensibel sein soll. Aber ich habe zumindest, glaube ich, nicht lang genug darüber nachgedacht, was sind die Probleme, die junge Forschende haben, wenn sie mit diesem Thema sich befassen. Ich meine, eindeutig ist eine Sache so, wenn man dazu aktuell forscht, dann hat man Schwierigkeiten in den USA. Also da kriegt man in den USA weniger Funding. Man kann auch gut sein, dass man keinen Job in den USA finden würde. Das ist halt etwas, was man bedenken muss. Ich meine, die Hoffnung ist sehr, dass das verschwindet und es gibt genug Leute, die trotzdem zu diesem Thema forschen, sehr gut publizieren. Die werden aktuell auch nicht gefeuert in den USA, aber man kann sich gut vorstellen, dass sie benachteiligt werden, ja, einfach weil sie dann, also es gäbe Anführungsstrichen effizientere Wege, an Geld ranzukommen in der Forschung. Das ist etwas, was man vielleicht auf dem Schirm haben sollte. Aber sonst quasi Warnungen dieser Art habe ich nicht. Ich kann nur sagen, das ist ein sehr spannender Bereich und sicherlich auch sehr wertvoll, dazu zu forschen. Sehe ich zumindest persönlich so, aber es gibt auch sehr viel andere, also ich möchte in keinster Weise sagen, dass andere Forschung weniger wertvoll ist. Es gibt halt, das ist halt, was ich persönlich super spannend finde, dazu befasse ich mich halt gern.
Hatten Sie im Laufe Ihrer Forschung auch mal irgendwelche Ergebnisse, die Sie vielleicht auch persönlich verändert haben oder irgendwie tief beeindruckt haben?
Also es wäre ein bisschen hart, wenn meine eigene Forschung mich grundsätzlich tief beeinflussen würde, aber ich denke, es gibt sehr viel Forschung, die sehr viele meiner Perspektiven und Wahrnehmung geändert hat. Also oft, ich sage nicht, dass sehr gute Forschung notwendigerweise meine Position verändert, aber gute Forschung, es kann gut passieren, dass Forschung etwas zeigt, was ich davor nicht gewusst hätte oder gedacht hätte. jetzt eine Sache spezifisch zu, was jetzt nicht spezifisch meine Forschung ist, aber was quasi so über Forschung von Leuten, die ähnliche Sachen machen, inklusive meiner eigenen Forschung, ist halt, ich hätte nicht gedacht, dass so viele Menschen wirklich antisoziale Präferenzen haben. Also wie ich gesagt habe, 10-20% der Bevölkerung scheinen wirklich bereit sein, Geld aufzugeben, um anderen finanziellen Schaden zuzufügen. Das scheint mir irgendwie eine ziemlich hohe Zahl, hätte ich nicht gedacht. Und das ist auch etwas, wozu ich weiter forschen will, weil ich das ein bisschen überraschend hohe Zahl finde. Aber es gibt natürlich extrem viel andere gute Forschung, die meine Perspektive, glaube ich, auf viele Aspekte im Leben verändert. Ich glaube, das sind gerade zu viele, um das aufzunehmen. Außerdem müsste ich mehr darüber nachdenken, welche genau das waren.
Wir wollen ja auch so ein bisschen kennenlernen, wieso dass das Leben oder der Alltag eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin aussieht. Wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Arbeitsalltag aus?
Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen, ist das erstmal im Semester nicht und ist das der ideale Tag oder nicht. Ich glaube, im Semester, also für mich ein idealer Tag wäre, ich bin sehr produktiv vormittags bis so 12. Das heißt, im besten Fall bin ich dann sehr früh im Büro. Ich bin eher ein Frühaufsteher, bin früh im Büro, arbeite dann meist an einem Papier. Im besten Fall darf ich Daten auswerten und kann da Musik reinsetzen und einfach Daten auswerten oder was programmieren. Das finde ich herausragend. Wenn nicht, muss ich halt ein Papier umschreiben oder eine Argumentation aufbauen oder so. Und dann gibt es Mittagessen und bei mir sind dann oft die Nachmittage quasi mit Terminen ausgebucht. Also dann treffe ich Studierende, Doktoranden, Kollegen und Kolleginnen, um quasi entweder Paper zu besprechen oder ich höre mir Vorträge an. Wir haben relativ häufig, also in Mannheim in der VWL haben wir quasi jeden Tag Vorträge. Ich höre mir nicht jeden Tag Vorträge an, aber ich glaube 2-3 Mal die Woche auf jeden Fall. Und dann mal Käffchen gehen mit den Kollegen oder Kolleginnen, um quasi eben über diese Forschung zu sprechen, über andere Forschung zu sprechen, über deren Forschung zu sprechen. Ich glaube, das gehört so zum Alltag. Und dann halt im Semester ist das, das sind noch mehr Vorträge, aber dann ist man natürlich oft beschäftigt mit Lehre vorbereiten, selber Lehre halten und noch mehr Interaktion mit Studierenden.
Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie beim Datenauswerten gerne Musik hören. Mhm. Haben Sie noch irgendwie andere Rituale oder Routinen, die Ihnen so ein bisschen beim Denken oder vielleicht auch beim ins Thema reinkommen helfen?
Also ich muss sagen, dieses Musik ist, ich finde es super, Musik dabei zu hören. Oft ist aber so, ich tue die Kopfhörer rein, schalte das Lied ein und wirklich nach 2 Minuten maximal denke ich mir, oh, da muss ich jetzt mal genau drüber nachdenken, tue die Kopfhörer zur Seite und dann 2 Stunden später stelle ich fest, die Musik läuft zwar, aber ich habe nichts davon gehört.
Das kenne ich, ja.
Was mir oft hilft, ist quasi, wenn ich eine Schwierigkeit habe, in ein Thema reinzukommen, weil das vielleicht einfach zu groß scheint oder es gibt Sachen, woran ich jetzt vielleicht nicht so Spaß habe zu arbeiten, also wenn es irgendwie spezielle Abschnitte im Papier gibt, die ich umändern muss und darauf habe ich jetzt irgendwie nicht so Bock, weil es auch sehr viel kognitive Arbeit ist, so ein Argument quasi nachzuschärfen. Was ich persönlich mache, ist erstmal die To-Do-Liste, super hilfreich, und dann habe ich so eine halbe stündige Sanduhr. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt unbedingt diesen Task erfüllen, dann denke ich mir, okay, ich arbeite genau diese halbe Stunde dran oder maximal eine halbe Stunde dran. Und wenn ich dann die Zeit abgelaufen ist, dann mache ich eine Pause. Und was aber oft passiert ist, ich drehe die Sanduhr um, lege los und dann 2 Stunden später stelle ich fest, ah ja, da, das ging dann doch und das hilft.
Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Ja. Ich meine, in Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich ja sehr viel mit auch quasi aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wie halten Sie sich denn so auf dem Laufenden? Also lesen Sie einfach viel Nachrichten oder wie machen Sie das?
Ja, ich glaube, ich würde das nicht ganz so sehen. Also ich glaube, womit ich mich befasse, sind Sachen, die relativ zeitlos sind eigentlich. Also Diskriminierung gibt es natürlich sehr viel, auch aktuell. Aber ich glaube, das ist etwas, was schon lange gibt. Und da ohne jegliche Nachrichten zu lesen, würde ich da, glaube ich, immer noch ähnlich informiert sein. Auch die anderen Themen, mit denen ich mich befasse. Also ich glaube, relativ zu anderen Kollegen und Kolleginnen ist meine Forschung tatsächlich sehr wenig aktuell, ohne zu sagen, dass die jetzt weniger relevant ist, notwendigerweise. Aber ja, was ich natürlich schon versuche, ist ein bisschen up-to-date zu sein. Einerseits einfach, was gesellschaftlich passiert. Late-Night-Shows helfen sehr. Und dann genau ein bisschen Zeitung lesen. Ich glaube, was ich primär mache, ist sehr viele Paper lesen und sehr viele Vorträge anhören. Damit bleibe ich zumindest auf der also weiß, was wissenschaftlich passiert, was sind die Fragen, die man wissenschaftlich aktuell anschaut und die ich dann auch sehr spannend finde. Ich glaube, dass gesellschaftlich, was außenrum passiert ist, kriege ich mit, aber ist jetzt nicht primärer Fokus oder auch nicht primär relevant für meine Forschung. Zumindest inspiriert das nicht notwendigerweise meine Forschung immer.
Vielleicht noch eine vorletzte Frage. Klar. Wenn Sie kein Wissenschaftler geworden wären, was wären Sie denn jetzt?
Also ich meine, ich habe ja Philosophie studiert. Ich hatte schon auch überlegt, ob ich Taxifahrer werde, aber wenn ich kein Wissenschaftler geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwas mit Datenauswertung. Ich habe mal ein Praktikum gemacht als Aktuar. Das fand ich super spannend, weil ich den kompletten Tag nur programmiert habe und Daten ausgewertet habe. Ich glaube, das könnte ich durchgehend 40 Stunden die Woche überhaupt kein Problem machen. Hätte ich mal was ganz anderes studiert, wäre ich vielleicht Ingenieur geworden, aber halt quasi so Probleme lösen, eine Aufgabe, die komplex ist, angehen und dann irgendwie versuchen zu lösen. Das ist ja schlussendlich dasselbe, was ich in der Forschung mache, nur schreibe ich das halt am Ende dann auch auf, aber das ist ja quasi dasselbe, zu verstehen, wo ist das Problem, wie kann ich das Problem am besten beantworten, was ist die beste Methode, um das zu tun. In der Hinsicht ist quasi, wäre, was ich sonst gemacht hätte, sehr ähnlich dazu, glaube ich.
Wir sind ja hier bei Wissensfunken und wir wollen quasi am Ende der Folge immer noch so einen Funken an die Leute weitergeben. Das kann eine Empfehlung sein, ein Zitat, irgendwie eine Idee, was Sie weitergeben wollen. Haben Sie denn da irgendwas?
Ich glaube, eine Sache, die vielleicht eine Perspektive, die ich gerne selber einnehme und die ich vielleicht einfach empfehle, ist wahrzunehmen, dass, glaube ich, sehr viel im Leben Zufall und Glück ist. Und dass, wenn man erfolgreich war, heißt nicht notwendigerweise, dass man halt selber dafür verantwortlich ist. Natürlich wird man schon dazu beigetragen haben, aber umgekehrt, wenn Menschen nicht erfolgreich waren oder eben doch erfolgreich waren, heißt es ja nicht notwendigerweise, dass sie alles richtig gemacht haben, sondern dass da eben ein großer Faktor Glück dabei ist. Und das Leben besteht halt auch extrem viel Zufall und daher quasi einerseits hilft es hoffentlich quasi nicht, Sachen zu ernst zu nehmen, weil man kann das potenziell eh nicht beeinflussen. Und andererseits quasi auch akzeptieren, wenn und auch einsehen, dass Menschen, die wesentlich schlechter dran sind und irgendwie in einer viel schlechteren Situation sind, kann es einfach pure Glück oder in dem Fall Pech gewesen sein. Niemand kann was dafür, wo man geboren wurde, zu wem man geboren wurde und wann man geboren wurde. Und all diese Faktoren sind natürlich extrem wichtig für das weitere Leben. Wenn man das einsieht, finde ich, hilft das so ein bisschen auch zu erkennen, dass man eigentlich mehr helfen sollte anderen, weil nur weil man glücklich ist und zufällig Glück hatte, wo man ist, sollte man eingestehen, andere, es hätte komplett anders gehen können. Das ist, glaube ich, eine Perspektive, die ich gerne habe. Ich weiß aber nicht, ob es eine Perspektive ist, die ich unbedingt teilen muss, aber ja.
Ich finde das sehr schön. Herr Müll, vielen Dank für das Gespräch.
Klar, ich danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Das war eine Folge Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Abonnieren Sie uns gerne in Ihrer Podcast-App, dann verpassen Sie keine neue Folge. Falls Sie Themenvorschläge, Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne per Mail unter podcast@uni-mannheim.de oder auf Instagram unter @uni_mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.